Lotte ist seit 11 Jahren dieselbe Lotte. Der dazugehörige Mann, der war dann 6 Jahre dabei und hatte auch ein ganz anderes Verhalten als das zweite Männchen, Leo, den wir jetzt beobachten. Also der Heinzel, der hat also immer Abstand gehalten. Er hat ja einen ganz wichtigen Job, Nahrung ranzuschaffen. Wenn Lotte auf den Eiern sitzt, jagt sie ja überhaupt nicht. Und er muss sie die ganze Zeit versorgen und später auch die Jungen. Und das hat der Heinzel wirklich super gemacht.
Das sagt Stefan Brücher. Er ist Vorsitzender der Gesellschaft zur Erhaltung der Eulen in Bad Münstereifel. Und Brücher liebt alle Eulen, besonders aber Uhus und ganz speziell Lotte, Heinzel und Leo. Die drei gehören nämlich zu einer Uhu-Familie. Und wie es bei Uhus mit dem Familienleben so aussieht, das zeigt Brücher im Internet. Die dazugehörige Webcam hängt im Kreis Ahrweiler in einem Felsenhorst, also im Zuhause der Uhus sozusagen.
Main Koblenz, der regionale SWR-Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Main Koblenz, dem Podcast aus Ihrer Region. Ich bin Katja Jorwitz, Moderatorin bei SWR 4 Rheinland-Pfalz. Ja, und heute widmen wir uns also den Uhus. In den 70er Jahren waren die in Rheinland-Pfalz so gut wie ausgestorben, aber jetzt sind sie wieder da. Und wie schön das ist, darüber spreche ich mit Stefan Brücher, der ist sozusagen der Eulenpapst. Hallo Herr Brücher, schön, dass Sie Zeit für uns haben.
Einen schönen guten Tag.
Herr Brücher, es gibt ja so viele tolle Tiere auf der Welt. Warum haben es Ihnen gerade Eulen angetan?
Ja, also ich habe jetzt nicht geguckt, was sind die interessantesten Tiere und mich dann um die gekümmert, sondern das hat sich einfach aus meinem Lebenswandel so ergeben.
Also Ihr Lebenswandel?
Als Kind war ich viel mit meinem Bruder zusammen, der 10 Jahre älter ist und angefangen hat, Kleinvögel zu beringen und später angefangen hat, Greifvögel und Eulen, die irgendwie verunglückt waren, denen zu helfen und die aufzupäppeln. Ja, und so bin ich dann in die Vogelberingung und das Erklettern von Greifvogelhorsten im Bonner Kottenforst gekommen. Und ja, und dann war es zu den Uhus auch nicht mehr so weit.
War es nicht mehr so weit. Sie sagen, Sie haben sich das Tier nicht ausgesucht, aber so Uhus oder Eulen an sich sind ja schon sehr schöne Tiere, oder? Die haben ja so eine gewisse Magie, oder?
Ja, klar. Also Eulen im Allgemeinen sind ja Vögel, die quasi einen runden Kopf, ein rundes Gesicht haben mit zwei nach vorne gewandten Augen. Und die erleben wir dadurch mehr als gegenüber als andere Vögel oder andere Tiere. Also ich meine, eine Taube hat oder ein Huhn hat ein Auge rechts und eins links vom Schnabel und kann uns auch nicht so richtig angucken, wie es Eulen können.
Die gucken dann aber ganz schön, ne? Die können ganz schön durchdringend gucken.
Ja klar, also besonders auch die Uhus, weil sie halt groß sind und sehr große Augen haben. Und wenn ich dann die Uhu-Nester kontrolliere und mit dem Fernrohr dahin gucke, dann kriege ich so manche böse Uhu-Damen-Blicke, weil ich sie halt entdeckt habe und die auf den Nestern sitzen und eigentlich nicht möchten, dass da jemand ihnen dahinter kommt.
Heißt das, die sehen uns auch richtig? Sehen die richtig scharf? Was sehen die?
Ja klar, also die sehen alles, ein Zigfaches von unserer Sehleistung. Also auch wenn ich auf große Entfernungen von einem Kilometer mit einem Fernrohr übers Moseltal zu einem Uhu-Nest gucke, dann ist es eigentlich immer so, dass ja der Uhu guckt mich an, der hat mich
ertappt.
Der hat mich schon lange gesehen.
Okay, jetzt habe ich in Vorbereitung auf das Gespräch gedacht, ich erinnere mich so bei Fix und Foxy, oder da gab es so eine Eule, Eulalia, und ich glaube bei Winnie Pooh auch. Das waren immer die Schlauen, die Eulen, ne? Sind das besonders schlaue Tiere?
Nee, den Eindruck habe ich ehrlich gesagt nicht.
Wieso nicht?
Ja, weil also ich kann das meiste Verhalten irgendwie auf Instinkte zurückführen und es gibt auch Lerneffekte. Aber es gibt auch immer wieder so Momente, wo ich feststelle, vielleicht nicht alle, aber einige sind zumindest wirklich strohdoof.
Können Sie mir ein Beispiel nennen?
Naja, zum Beispiel unser vor der Webcam, unser Uhu-Männchen. In seinem ersten Lebensjahr hat er halt schon Kinder gezeugt und dann lagen da halt die Eier und seine Frau war kurz austreten und er kam dann mit einer Maus an und hat halt mit der Maus über diesen Eiern hin und her gependelt, weil sein Instinkt ihm wohl sagte, dass er da Beute hinbringen soll. Und er musste dann feststellen, dass die Eier noch nichts fressen.
Ach, na immerhin.
Das kann man ihm ja im ersten Lebensjahr zugute halten.
Oh nein, Sie sagen jetzt nochmal getan.
Genau, also ne, er hat es in diesem Jahr, in seinem 6. Lebensjahr ist es, glaube ich, hat das auch nochmal probiert.
Oh mein Gott, also Sie nehmen mir gerade sämtliche Illusionen, was die Klugheit von Eulen betrifft. Da bin ich irgendwie falsch mit sozialisiert worden. Nichtsdestotrotz sind Sie hübsch und niedlich, können Sie ja auch so ein bisschen sein. Ne? Ich habe in einem Ihrer Filme gesehen, da saß so ein Uhu im Mondschein, ne, auf dem Dach mit, dann haben die ja diese puscheligen Ohren, war so ein bisschen Kätzchen auch, ja. Möchte man streicheln?
Ja, also ich vermute auch, dass die Federohren beim Uhu so ein bisschen ein Nachahmen des Luchses sind. Mhm. Also der hat ja auch so Pinsel oben dran und das ist dann vielleicht einfach eine Silhouette, die anderen Tieren gegenüber Eindruck macht.
Mhm. Jetzt sehe ich, ich habe bis auf Ihre Webcam jetzt in freier Natur noch nie einen Uhu oder eine Eule gesehen. Ich sehe sie aber manchmal in so Wildparks, wo sie doch relativ, wie ich finde, kleinen Gehegen sind. Die tun mir immer so ein bisschen leid. Tue ich denen da Unrecht? Können die da gut drin leben oder sehen Sie das auch so?
Naja, für einen Vogel, dessen normalster Instinkt ja Fliegen ist, ist natürlich ein Käfig immer die zweite oder drittbeste Wahl. Mhm. Insofern, ja.
Darf ich Mitleid haben? Das,
ja.
Ja. Okay. Gerade Uhus wären ja auch riesig, ne? Wie groß wären die maximal?
Naja, die haben so eine Spannweite 1,60, 1,70 und es gibt schon auch kleine Uhus und große, so den größten, den ich jemals gesehen habe, der war vielleicht schon so 70 Zentimeter hoch. Mhm. Ja, es sind schon wirklich imposante Tiere und auch sehr, sehr kräftige. Also Greifvögel, wie sie hier rumfliegen, Bussarde oder ein Rotmilan hat auch 1,70 Meter an Spannweite, hat aber nur ein Drittel oder ein Viertel des Gewichtes. Also so ein Uhu ist schon wirklich ein kräftiges Tier.
Mhm. Muss ja seine Dummheit mit kaschieren, offenbar, wie ich heute gelernt habe. Jetzt gab es ja nicht immer Uhus hier. Ich sagte vorhin, vor 50 Jahren waren die fast ausgestorben. Woran lag das?
Ja, die Uhus sind wie andere sogenannte Raubtiere auch jahrhundertelang verfolgt worden. Mhm. Es gab Abschlussprämien, also es wurden Uhu-Füße abgeliefert und dann gab es da Belohnung vom Kurfürsten schon. Und dieses Bestreben der Jägerschaft, Konkurrenten loszuwerden, das hat sich einfach sehr lange gehalten. Und also dann kamen noch andere Sachen dazu. Also in den vergangenen Jahrhunderten war die Hüttenjagd sehr beliebt. Also es wurden Uhus auf freiem Feld auf einem Pfahl festgebunden und dann kamen alle möglichen Greifvögel und Krähen, um diesen Uhu da zu zanken und ließen sich dabei sehr gut abschießen. Deshalb gab es also Hunderte und Tausende von Uhus, die bei der Jägerschaft irgendwo im Kaninchenstall saßen und da ein trostloses Leben fristeten und die halt für diese Jagdmethode benutzt wurden. Und die sind halt den wenigen Uhu-Paaren, die es damals noch gab, immer geklaut worden.
Ach, ist ja verrückt. Und als Sie vorhin sagten, Konkurrenz zu der Jägerschaft, das heißt, man wollte selber im Wald jagen und nicht, dass jemand anders jagt, oder wie habe ich das zu verstehen?
Ja, ein Uhu frisst auch Kaninchen, ein Uhu frisst auch mal einen jungen Hasen, der frisst Rebhühner, der frisst ausgesetzte Fasanen. Ja, das wurde ihm nicht gegönnt.
Mhm. Aber dem Menschen tut er eigentlich nichts, ne?
Nein, nein. Also Uhus sind zwar sehr mutige Tiere und haben auch, ich sag mal, vor Hunden oder vor Füchsen zwar schon Respekt, aber greifen die auch an, wenn die dem Gelege oder den Junguhus zu nahe kommen. Menschen sind aber im Uhu-Instinkt eindeutig als sehr, sehr gefährlich verankert. Da würden sich die Uhus höchstens im Dunkeln mal trauen. Mhm. Also solche Fälle gibt es, dass wenn Menschen im Dunkeln sehr nah an die Uhu-Jungen geraten, dass dann die Alten angreifen.
Okay, ist ja dann auch wieder ein Instinkt. Jetzt waren Uhus fast ausgerottet, jetzt sind sie wieder da. Wie kommt's?
Ja, in den 70er Jahren hatten sich auch Leute aus der Jägerschaft zusammengetan, weil sie die Vorstellung hatten, man könnte Uhus züchten und freilassen und dann könnten die hier wieder leben. Und dann wurde ein paar Jahre rumprobiert, wie das also geht, Käfige so einzurichten, dass die Uhus Lust haben, sich da drin zu vermehren. Und irgendwann hat das geklappt. Ja, dann wurde quasi so ab 1980 wurden nennenswerte Anzahlen von gezüchteten Uhus freigelassen.
Okay, und die haben sich dann weiter vermehrt.
Genau, und begleitet von Schutzmaßnahmen, also es stellte sich damals raus, dass sehr, sehr viele Uhus auf Strommasten sterben.
Mhm.
Und
weil
dann
die
war
auch
klar,
wieder so nicht so schlau sind, wo sie sich hinsetzen, oder
nö,
wo?
das, wie soll ich sagen? Es ist einfach so, dass so ein Strommast, also jetzt nicht diese Riesenmasten, die 50 Meter hoch sind, sondern die kleinen zwischen den Dörfern, die haben genauso die Höhe, was für ein Uhu ein idealer Sitzplatz ist, um von da aus zu jagen.
Okay.
Und wenn die sich dann quasi meistens beim Abfliegen oder beim Landen mit den Füßen schon diesen Querbalken berühren, der geerdet ist, und dann mit dem Flügel an eine Strippe kommen, dann kriegen sie einen Stromschlag und sind tot.
Oh, okay.
Das stellte sich halt raus, als dann die Uhus freigelassen wurden, dass so viele an diesen Strommasten sterben, dass es keinen Zweck hat, die freizulassen. Also damals war dann ein großer Teil unserer Arbeit, die Stromnetzbetreiber dazu zu bewegen, dass die zumindest in diesen Regionen, wo die Uhus freigelassen wurden, anfangen, die Masten umzubauen, sodass das nicht mehr passiert.
Und das hat funktioniert?
Das hat funktioniert. Mhm. Also ich meine, das Thema ist immer noch nicht abgeschlossen. Also wir laufen denen jetzt seit 40 Jahren hinterher, damit das alles vernünftig umgebaut wird. Und es gibt da inzwischen auch gesetzliche Vorgaben. Aber es hat zumindest, ist es schon so gut, dass der Uhu-Bestand seit 1980 kontinuierlich bergauf geht. Mhm.
Daran hört man, Sie sind Vorsitzender der Gesellschaft zur Erhaltung der Eulen. Was macht man da, außer Netzbetreiber überreden, ihre Strommasten anders zu gestalten?
Ja, was meine persönliche Arbeit angeht, ich versuche zumindest in der Eifel die ganzen Uhu-Brutplätze zu finden und dafür zu sorgen, dass die Uhus da ihre Brut gut hochkriegen. Also das kann sein, dass es halt Uhu-Booten in Steinbruchbetrieben sind. Und da muss dann einfach der Baggerfahrer sozusagen wissen, wo das Uhu-Nest ist. Oder der Sprengmeister, damit das zumindest so lange stehen bleibt, dass die Uhus ihre Brut hochkriegen in dem Jahr.
Und wenn wir da jetzt schon sind, dann kommen wir mal zu Lotte und ihren Konsorten da im Felsenhorst im Kreis Ahrweiler. Können Sie uns die Familie mal ein bisschen vorstellen? Mal erstmal Lotte vielleicht.
Ja, Lotte ist jetzt seit 11 Jahren dieselbe Lotte. Ja, und das Paar war dann, also der dazugehörige Mann, der war dann 6 Jahre dabei und hat seinen Job wirklich sehr gut gemacht.
Das war Heinzel, oder?
Das war Heinzel,
okay,
genau.
Geben Sie denen eigentlich die Namen?
Ja, nee, das hat sich irgendwie so ergeben. Also es gab dann ja viele Menschen, die das schon von Anfang an im Internet sich alles angeguckt haben. Und dann, ich weiß auch nicht, irgendjemand hat ihn dann Heinzel genannt.
Okay.
Und dann haben wir das übernommen.
Und der durfte 6 Jahre lang Lotte glücklich machen?
Ja, der durfte
machen.
6 Jahre und hatte auch ein ganz anderes Verhalten als das zweite Männchen, Leo, den wir jetzt beobachten. Also der Heinzel, der hat nie versucht, Eier zu füttern. Der hat auch nie versucht, Beute klein zu machen, als die Jungen dann später da waren. Und der hat also immer Abstand gehalten.
Die Frau die Arbeit machen lassen?
Ja, beziehungsweise er hat ja einen ganz wichtigen Job, Nahrung ranzuschaffen für die Familie. Also jetzt, wenn Lotte auf den Eiern sitzt, jagt sie ja überhaupt nicht. Und er muss sie die ganze Zeit versorgen und später auch die Jungen. Und das hat der Heinzel wirklich super gemacht. Also es gab immer so Tage, wo ich dachte, oh, wenn jetzt kein Nachschub kommt, dann wird das knapp. Die Jungen sind noch so klein, die haben noch keine Reserven. Also ich erinnere mich an ein Jahr, da hat Heinzel 15 Jungfüchschen gebracht. Es war also immer so, kurz bevor es knapp wurde, kam er dann wieder mit einem Füchschen und dann war die ganze Familie wieder für 2-3 Tage satt.
Also die Familie ist glücklich, wenn genug zu essen da ist, ne? Das ist ja
bei denen
nicht anders als bei uns sozusagen. Und dann endete seine Zeit, wieso, was hat er angestellt?
Keine Ahnung, auf einmal war Heinzel nicht mehr da. Also unsere Vermutung ist, dass er diesen Brutplatz nicht freiwillig aufgegeben hat, sondern dass ihm irgendwas zugestoßen ist. Also Uhus leben ja gefährlich hierzulande. Das mit den Strommasten ist schon ganz okay, aber im Straßenverkehr sterben viele Uhus auch auf Bahngleisen oder sie bleiben irgendwo im Stacheldraht hängen oder fliegen gegen eine Hochspannungsleitung. Mitten in der Nacht können die ja auch nicht am Nachthimmel so eine Strippe sehen. Wie auch immer. Also Heinzel war auf einmal weg und war dann aber sehr schnell ersetzt durch einen Uhu, der einen Ring hatte, von dem wir auch die Ringnummer ablesen konnten. Und der hat sich dann herausgestellt als ein Uhu, der noch kein Jahr alt war, als er mit Lotte das erste Mal Kinder gezeugt hat.
Okay, er hat sich einen jüngeren Liebhaber gesucht, dann nennen wir das mal so. Und wie lange sind die zwei jetzt ein Paar da oben?
Ja, die sind jetzt, ich glaube, im 7. Jahr zusammen. Und es stellte sich raus, dass Leo noch viel zu lernen hatte. Also die Menge an Beute, die er gebracht hat, war deutlich weniger als sein Vorgänger. Das kann natürlich auch mit den Möglichkeiten, also einfach mit der Menge an Beutetieren zu tun haben. Aber ich habe schon den Eindruck, dass es auch einfach das persönliche Jagdvermögen ist.
Okay, da war er nicht ganz so gut wie Heinzel, höre ich daraus. Aber Lotte lässt ihn trotzdem.
Ja, und es wurde auch in ein paar Jahren wirklich knapp. Also in einem Jahr ist auch ein junger Uhu verhungert.
Oh.
Es ist dann einfach so, dass wenn die Jungen noch sehr klein sind, also innerhalb der ersten ja, 10, 14 Tage, wenn die dann zwei Tage und Nächte nichts zu essen haben, dann gehen bei denen langsam die Batteriechen leer.
Okay. Und Lotte hat aber jedes Jahr Eier gelegt. Das hat immer funktioniert.
Nicht jedes Jahr. Naja. Es gab auch Jahre, wo sie nicht gelegt hat. Das ist halt einfach bei den Eulen so, dass die Männchen während der Balz mit Beutegeschenken die Uhu-Damen in Stimmung bringen. Ja, und wenn nicht genug Beutegeschenke kommen, dann sagt der Instinkt, nee, dann lasse ich das mal mit Eier legen.
Okay. Jetzt hat sie wieder Eier, ne? Im Moment.
Ja, jetzt hat sie wieder Eier, 3 Stück.
3 Stück, ne? Die kann man sehen. Ganz noch zur Kamera. Sie sagen, die hängt da jetzt schon seit 11 Jahren. Habe ich das richtig gehört?
Nee, wir sind jetzt sogar im 13. Jahr.
Ah, im 13. Jahr. Und Das war Ihre Idee, da die Kamera hinzuhängen? Oder wie ist die da hingekommen?
Nein, der Anstoß kam durch den Südwestrundfunk. Die haben gefragt, wäre sowas irgendwo möglich? Und ich habe mir dann lange den Kopf zerbrochen, wo wir einerseits einen Brutplatz haben oder einen Felsen haben, wo die Uhus meistens an derselben Stelle brüten. Und es musste ja auch eine Stelle sein, wo irgendwie in erreichbarer Entfernung Internetzugang und Strom vorhanden ist. Und ja, dann habe ich diesen Brutplatz ausgesucht und es war wohl der richtige.
Das war offenbar der richtige. Und hat Lotte sich schon mal beschwert über die Kamera oder haben die bis jetzt nichts mitgekriegt?
Nein, die schaut da manchmal so rein, dass man sich denkt, naja, was mag sie da drin wohl sehen? Wir bewegen die Kamera ja auch und wir zoomen ja auch, also ein bisschen Bewegung ist dann natürlich für so ein scharfes Uhu-Auge auf jeden Fall wahrnehmbar unter dieser Glaskuppel. Manchmal guckt sie da so gebannt rein, dass ich das Gefühl habe, ja, sie ahnt, dass da irgendeine Form von Leben am anderen Ende ist, aber das interpretiere ich wahrscheinlich nur da rein.
Wie oft gucken Sie denn da am Tag noch hin, wenn Sie sagen, 13 Jahre hängt die da schon? Ich meine, jetzt, wo die Eier da sind, wahrscheinlich häufiger als sonst, oder?
Ja klar, also ich gucke auf jeden Fall schon mal jeden Morgen, ob noch alles in Ordnung ist. Wir haben ja auch eine Mitarbeiterin gefunden, die ja es sich fast schon zur Lebensaufgabe gemacht hat, die Kamera zu bedienen und alles aufzuzeichnen. Und das ist wirklich ein Segen. Also wenn die nicht wäre, dann hätten wir das Projekt wahrscheinlich schon lange aufgegeben.
Für diejenigen, die noch nicht geguckt haben, wo finden wir die Kamera im Internet?
Ja, wenn man einfach Uhu Webcam Eifel googelt oder was ähnliches, dann landet man, kann man da gar nicht dran vorbeigucken.
Und was wünschen Sie sich denn für Ihre Arbeit in nächster Zeit? Was können wir tun für die Uhus?
Ja, was können wir tun für die Uhus? Also wie gesagt, das mit den Strommasten ist immer noch so ein Projekt von mir. Und ja, jetzt in Zeiten, wo sich sehr viele Menschen draußen rumtreiben, auch in Uhu-Lebensräumen. Also ich hatte jetzt gerade gestern den Fall, dass einfach in einem Steinbruch, der relativ klein ist, ein alter, stillgelegter Steinbruch, der auch noch Naturschutzgebiet ist, da haben sich ein paar Jungs zusammengetan und da eine Bude gebaut und lassen da ihre Hunde rumlaufen und machen da Feuerchen und sonst was. Und sowas kann halt, vor allen Dingen, wenn da auch Hunde rumlaufen oder wenn die Menschen einfach in so einem Steinbruch ein bisschen rumkraxeln, da kann das einfach passieren, dass die aus Versehen so nah neben dem brütenden Uhu stehen, dass sie den vom Nest scheuchen. Und der traut sich dann oft erst ein paar Stunden wieder drauf, wenn die Jungen oder die Eier dann schon ausgekühlt sind.
Okay.
Also so das Bewegen in so felsigem Gelände birgt halt immer das Risiko.
Ja, das heißt bei unseren Corona-Ausflügen ein bisschen sensibler sein auf jeden Fall.
Das wäre schon mal was.
Das wäre schon mal was. Herr Brücher, vielen Dank, dass Sie Zeit für uns hatten und dass Sie uns so ein bisschen an der Faszination Eulen haben teilhaben lassen. Und danke für Ihre Arbeit.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite.
Das war Mein Koblenz, der Podcast aus Ihrer Region. Kennen Sie jemanden, mit dem wir unbedingt plaudern müssen? Oder Sie haben auch ein Thema für uns, das Ihnen so ein bisschen auf den Nägeln brennt aus Ihrer Region, aus dem Raum oder der Stadt Kaiserslautern, Ludwigshafen, Trier, Koblenz oder Mainz? Dann schreiben Sie uns doch eine E-Mail. meinestadt@swr.de. Freuen wir uns drauf. Ich bin Katja Jorwitz. Machen Sie es gut. Tschüss.
Mein Koblenz, der regionale SWR-Podcast.